können jetzt an der nächsten Folie ein bisschen versuchen, das, was wir jetzt in dieser kurzen Klasse-Meditation gemacht haben, ein bisschen einordnen, die Erlebnisse in die Lehre. Und nachdem wir ja hier den Blick haben auf der Folie 3 von diesen verschiedenen Dimensionen, nämlich eben Körper, Gefühlstöne, Geist und Tamas, gehen wir jetzt auf der vierten Folie mal auf den Körper ein. Und der Körper, wie ich schon gesagt habe, deswegen zum Körper, erstreckt sich durch 4 bis 15 Ziele, also Vers 4 bis 15, wo Buddha auf verschiedene Elemente von diesem Körper erleben eingeht. Es gibt verschiedene Reihenfolgen von diesen einzelnen Elementen, es gibt verschiedene Versionen von diesen Lehrreden, auch je nachdem in verschiedenen Sprachen, je nachdem im Chinesischen ist eine andere Reihenfolge als im Pali und so. Je nachdem, was man irgendwie für Schwerpunkte setzt, kann man mit unterschiedlichen Reihenfolgen arbeiten. Man könnte sagen, die Idee ist von dem, dass man eigentlich zuerst einmal vom unmittelbaren Erleben von Körperlichkeit, wo eigentlich auch eingängig ist, geht es eher in etwas, in einen analytischeren Teil hinein. Das ist vielleicht so eine Reihenfolge, die man kann feststellen kann. Wenn man hier jetzt einmal schaut, ich möchte auch hier im Unterschied zu der Reihenfolge von dieser Lehre ein bisschen folgend vom Analeo, was er forscht oder was er empfiehlt, zu schauen. Mit der Atmung anfangen, wie das in dieser Lehre ist. Da sieht man im Vers 4 fängt das mit der Atmung an. Und in der Vers 6 tut sich mit Körperhaltungen befassen. Ich sage dann für die Noten, wo wir die andere Reihenfolge auch als sinnvoll erachten. Oder einfach als sinnvoll noch eingängiger. Körperhaltung ist so einfach in was für eine Haltung sind wir eigentlich unterwegs, ganz einfach, sitzend, stehend, gehend, liegend. Also mal ganz, das ist eigentlich sehr einfach zum Feststellen. Sitze ich jetzt einig oder laufe ich oder liege ich? Ist eigentlich nicht schwierig, um das zu bemerken. Nur man bemerken muss häufig nicht. Wir sind irgendwie unterwegs und eigentlich gar nicht so im Kontakt mit dem. Wenn wir uns das versuchen, in unserem Alltag bewusster zu werden, aha, jetzt sitze ich einmal wirklich bewusst oder ich gehe ganz bewusst zum Beispiel zur Arbeit oder ins Personalrestaurant oder einkaufen oder ich stand in einer Schlange, dann kann einem leicht bewusst werden, in was für Körperhaltung ich eigentlich bin. Das braucht ja keine zusätzliche Zeit, ich muss mich einfach an den Schulzeiger daran erinnern. Das ist schon eine Praxis. Ich merke, aha, so bin ich jetzt in diesem Raum unterwegs. Und man könnte sich da so zwei Fragen dazu stellen, die ich jetzt hier angeschrieben habe, die ich immer neben den einzelnen Versen auf den Überblick vom Satipatthana habe, nämlich erstens einfach ganz einfach, eben, welche Körperhaltung habe ich eigentlich gerade zur Zeit? Mir das bewusst werden, ich sitze jetzt hier und mit euch zusammen und ich geht ein bisschen zum Fenster auch und es ist noch angenehm auf dem Schema oder vielleicht auch nicht so, je nachdem, wie ich sitze. Also, was habe ich überhaupt für eine Körperhaltung? Indem ich das vornehme, tue ich mich schon ein bisschen aus dem Getriebe von vielleicht Abwesenheiten rausnehmen und wird mir einfach ein Stück weit bewusst. Nur, ja, ich sitze. Aber jetzt gar nicht. Ein weiterer Punkt, dann könnte ich mir sagen, ja, meine Körperhaltung jetzt nicht nur sitzend gehen, sondern was ist die Haltung zum Beispiel von meinen Schultern? Oder überhaupt bin ich aufrecht oder eher gebeugt? Bin ich so leicht zusammengedrückt oder bin ich innerlich mit und offen? Was sagt mir eigentlich meine Körperhaltung? Wie sitze ich? Was sagt das über meine Befindlichkeit aus? Und das sagt sie aber auch, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, über ihre Befindlichkeit aus. Wir wissen das bestens. Eigentlich sehen wir das sehr schnell an der Körperhaltung von jemandem, wie er in den Raum kommt. Seine Mimik, seine Schultern, seine Art vom Gang. Ist der schleppend? Ist der elastisch? Ist der federnd? Ist er schwer? Ist er langsam? Ist er schnell? Ist er hektisch? Einfach so die Art und Weise, wie jemand geht und wie wir selber gehen. Wir wissen, dass wir uns selber, wir wissen selber, wie wir gehen, wenn es uns nicht so gut geht. Und wir wissen selber, wie wir gehen, wenn wir fröhlich sind. Und wir wissen selber, wie wir gehen, wenn wir irgendetwas vorgaukeln, aber es gar nicht so sind. Also, wenn wir da ein Spür kommen, wie gehe ich eigentlich, wie bin ich eigentlich unterwegs, dann hilft uns das schon, die Dimension von Körperlichkeit, die ich hier jetzt mit der roten, so schraffierten Fläche versucht habe, darzustellen, hier schon ein paar Punkte drauf zu setzen. Ja, da kann ich schon das Feld von Körperlichkeit schon gleich durch Körperhaltung wie spezifisch anschauen. Das wäre so eine Möglichkeit, sich auch bewusst werden, was habe ich für eine Körperhaltung. Ein weiteres Element, die Aktivitäten, die haben wir im Vers 8. Sich zu überlegen, was mache ich eigentlich gerade? Und dort möchte ich euch nicht vorenthalten, das ist der einzige Passus, den ich euch zumindest einen Teil möchte vorlesen. Ich finde das wirklich faszinierend. So dann, ihr Mönche, handelt er wissensklar beim Vorwärts- und Zurückgehen. Er handelt wissensklar beim Hin- und Wegblicken. Er handelt wissensklar beim Beugen und Strecken seiner Glieder. Er handelt wissensklar beim Tragen von Obergewand, Essschale und Robe, da geht es halt um Mönch und Nonne. Er handelt wissensklar beim Essen und Trinken, beim Kauen und Schmecken, und das finde ich so der Hammer, er handelt wissensklar beim Entleeren von Kot und Urin, er handelt wissensklar beim Gehen, Stehen und Sitzen, beim Einschlafen und Aufwachen, beim Sprechen und Schweigen, wir könnten auch sagen, beim E-Mail schreiben und Einkaufen und Kochen und Staubsaugen und, das, was wir halt alle so machen. Also, was hier eigentlich sagt, all das, was wir den ganzen Tag machen, ist eben immer eigentlich aktiv. Würden wir nicht denken, dass das eigentlich die Möglichkeit ist, zum Praxis zu führen. Wir denken, ja, das halten wir eigentlich davon ab, zum Ansitzen und einen Bodyscan machen oder eine Sitzmeditation. Oder das hindert mich alles davon. Und das Faszinierende finde ich an dem, dass er sagt, nein, er glaubt, wenn er hier auf einen Mönch sich bezieht und auf einen Nonnen, der geht, das Essen betteln, aber das ist halt denen ihr Job. Es wird auch nicht immer so angenehm, müssen sich das Essen zusammen betteln den ganzen Tag. Und irgendwie einen Schlafplatz suchen, wo es einem nicht gerade zuregnet, wenn Monsunzeit ist und so weiter. Also er hat sicher nicht nur glatt, so als Mönch betteln durch die Gegend zu ziehen. Das ist auch denen ihr Job gewesen. Er beschreibt den Job von Mönch, kann man sagen. Und wir können das nicht auf unseren Job übersetzen. Und das, was wir also den ganzen Tag machen. Und man merkt einfach, da geht es wirklich darum, bin ich bei dem, was ich eigentlich mache, dabei? Merke ich es eigentlich? Und fasse ich es auch wirklich als eine mögliche Praxis auf? Auf die Idee kommt man vielleicht sogar mit. Und finde ich, da passt es gerade für uns aktive Menschen, eigentlich egal was unser Beruf ist, wirklich inspirierend. Es schließt nichts aus, was wir machen. Es geht nur darum, daran zu denken und es auch so ein Stück weit zu sehen. Und wir haben ja in der, auf der zweiten Folie ist das, glaube ich, gesehen, eben, oder in der, ich kann es ja hier schauen, in der Definition, ich habe das in dem Satipatthana-Blatt auf der ersten Seite, da haben wir auch die Wissensklarheit drin, die taucht auch wieder auf. Weil er sagt ja in dem Vers, handelt er wissensklar. Das kommt immer wieder, dass das Wort, das nicht gerade so uns klar ist, was es vielleicht bedeutet. Und das habe ich das letzte Mal ein bisschen darüber geschwätzt, weil das ist eben auch in der Definition, taucht das auf. Im Vers 3 sagt er eigentlich, wie soll man grundsätzlich die ganze Praxis machen, nämlich eben unermüdlich, wissensklar und. Und das Wissensklar kommt hier wieder vor. Und wissensklar ist etwas, was ich jetzt mit befasst habe, merke, doch bin ich gar nicht wissensklar. Nämlich, die Frage ist zum Beispiel, erstens, was mache ich jetzt gerade im Moment? Das geht ja vielleicht noch. Denn für was mache ich es? Ist es eigentlich jetzt gerade wirklich das Entscheidende, was ich machen sollte? Oder mache ich irgendwie etwas, die nehmen etwas umeinander nuschen und mache das Wichtige eigentlich nicht, was ich eigentlich sollte? Wo mir jetzt eigentlich auch gut tun würde. Ich mache irgendetwas, aber ich mache nicht das, was jetzt eigentlich entscheidend wäre im Moment. Sei es ein Gespräch führen oder das, was wir vorgenommen haben. Fange irgendjemand etwas umeinander nuschen und habe eigentlich nicht die richtige Priorität. Also in Wissensklarheit ist wirklich ist es eben situationsgerecht? Ist es eigentlich auf das ausgerichtet, was mir wirklich wichtig ist, was entscheidend ist im Moment? In diesem Wissensklar-Ding ist auch ein ganz wichtiges Element, mache ich das aus einer inneren Aversion raus, wenn ich da irgendwie aufräume, um mich da abzureagieren, zum Beispiel. Oder ist es eine Art und Weise, die eben hilft, meine Achtsamkeitspraxis zu fördern? Ist das ein Ausdruck von dieser Achtsamkeitspraxis? Unterstützt das das eher? Oder ist es eigentlich einfach ein Ablenken davon? Ich hätte vielleicht Zeit, aber statt jetzt mich einmal ruhig anzusitzen, tue ich irgendwie ablenken mit Sachen und mache mir irgendetwas, was gar nicht so nötig ist. Und ist das Tun, was ich hier mache, ist es innerlich eigentlich frei oder hat es einen getriebenen Aspekt, dass ich einfach mich praktisch in einer Mühle bewege und so getrieben bin und gar nicht den Bremshebel finde und vielleicht auch etwas wegzulassen oder nicht. Das hat so, also die ganzen Aspekte, wenn ich einmal schaue, jeder für sich selber, wie bin ich eigentlich aktiv in verschiedenen Phasen von meinem Alltag. Wie schaffe ich jetzt eigentlich? Eben ist das innerlich locker und frei, fröhlich? Ist das so getrieben? Ich muss mich beweisen. Ist es überhaupt für das, was ich machen muss, zweckdienlich? Wir sind es nicht einfach gescheiter eigentlich auch weglassen. Also die ganzen, erstmal zu merken, was mache ich überhaupt? Und dann aber tiefer herangehen und sagen, okay, was ist eigentlich das für eine Art von Tun, die ich hier habe. Und dann merkt man, wenn man sich so ein bisschen mit so Fragen an die Sache herangeht, ist das alleine schon ein riesen Feld, wo man einfach präsent sein kann. Und das ist nicht etwas, was zusätzlich so Zeit braucht. Und ich muss eine halbe Stunde da sitzen. Also, das könnte ich eigentlich, ja eigentlich, es ist nicht so einfach zu denken, aber eigentlich könnte ich es ja überall machen. Es ist voll alltagstauglich. Es ist nicht irgendwie abgehoben. Das wäre also mal rein Körperhaltung. Und Körperhaltung dann in der Aktivität, die sich ausdrückt. Die beiden Passagen. Wenn man dann weiter schaut, kommt etwas, was ein bisschen dazwischen innen ist, der Atem. Atem ist mir schon irgendwie auch eine Aktivität irgendwo. Passiert aber ja automatisch, wenn wir nicht bewusst atmen. Es ist in dem Sinne aber auch eine Aktivität. Und die Atmung, und darum habe ich es jetzt auch so hier an dritter Stelle genommen, ist ein bisschen dazwischen, zwischen eher analytischem und ist auch dazwischen für denen, wo der nachher kommt, so Körper, Gefühlstönung und Geist will. Ich merke es vor allem in der Körperhaltung, aber in der Atmung auch. Darum die Frage hier, was sagt mir mein Atem? Wenn ich wirklich meinen Atem beobachte, erfahre ich auch ganz viel darüber, wie es mir im Moment geht. In meiner Atmung, ist das tief, ist das weit, ist das kurz angebunden, ist das eng, ist das befreit? Sagt mir relativ viel über meinen Gefühlszustand. Und ist auch relativ einfach zu beobachten und ist so ein Zwischenschritt eigentlich zwischen der eher Körperhaltung und Aktivität und dem weiteren Schritt, wo dann eher jetzt ein bisschen in eher analytischer Wahrnehmung gehen. Atmung, Aktivität und Körperhaltung haben wir eigentlich immer zur Verfügung. Dauernd. Auch jetzt, ich bewege ein bisschen meine Hände. Und ich schnuff und die haben auch irgendeine Körperhaltung, jeder von uns hat irgendeine Körperhaltung. Und jeder kann für sich spüren, wie sitzt es eigentlich gerade, wie ist es eigentlich gerade zuzuhören, was macht das mit mir. Können wir unmittelbar jetzt eigentlich gerade machen. Dann kommt ein weiterer Teil, der vielleicht ein bisschen, zum Teil auch ein bisschen merkwürdig sind, wenn wir die lesen. Nämlich die anatomischen Bestandteile und die Elemente und vor allem der Vers, der verwesende Leichnam. Also um was geht es eigentlich hier? Vielleicht ein bisschen zusammengefasst. In all diesen drei Teilen. Ein wichtiger Teil, der mit Körper kann verbunden sein kann, ist das ganze Thema von Identifikation. Also ich denke, jeder von uns, entweder ist er gerne in seinem Körper und pflegt ihn auch, oder es kann auch aversiv sein, je nachdem. Vielleicht die Frauen schminken sich und die Männer die schauen, dass sie sich schön rasieren und ich schaue, dass ich gut aussehe. Ich ziehe den Körper an, ich pflege, ich unterhalte, ich präsentiere und so weiter. Und wir würden alle denken, ja, ich bin ich, das bin ich da. Also wenn ich frage, was bin ich? Dann sage ich, ja, das ist schon mal das da, was da umeinander sitzt von euch und ihr sind auch das, was ich jetzt gerade sehe. Also mir, das Thema, dass ich mich mit meinem Körper ein Stück meinem eigenen Körper identifizieren, dass ich mich aber auch auf andere Körper beziehe, vielleicht meine Partner, meine Kinder, auch durchaus mit Begehren, meine Frau, mein Mann. Also dort merke ich, die Körper, Menschenkörper machen etwas mit mir, aber auch Körper um mich herum, der Raum, wo ich mich drin bewege, die Gegenstände, mit denen ich mich umgebe. Da habe ich irgendwie ein Verhältnis, die habe ich verteilt. Ich sage, das ist mein Mikrofon, das ist mein Meditationshund, oder das ist euer Auto und euer Velo und. Oder? Also wir merken, so Körper, unser eigener, wie aber auch überhaupt alles so körperliche, so, ist ein riesiges Element, um sich damit zu identifizieren. Das bin ich, das gehört mir. Wenn du mir das wegnimmst, dann greifst du mich an. Und um das es jetzt hier eigentlich so geht, in diesen drei Elementen, ist ein bisschen zu merken, der Körper, den ich hier, mein Körper, aber auch die Körper, die mich umgeben, die sind nicht solid für sich. Egal, was ich anschaue, merke ich, und das wäre ein Bestandteil, das ist zusammengesetzt. Also, wenn ich das Mikrofon hier anschaue oder das Aufnahmegerät, ja, dann steht es eher, erstens hat das irgendwie eine Hülle, es hat eine Leuchtdiode, es hat eine Batterie drin, es hat einen Chip drin. Wenn ich das weiter auseinander nehme, dann hat es die Rötchen drin und. Ich kann das praktisch beliebig weiter auseinander nehmen. Also, es ist völlig zerlegbar und am Schluss bin ich im Molekül innen, oder? Und im Teil, im Atom und im Elektron und noch weiter drunter. Also eigentlich, das ist völlig zusammengesetzt. Für mich ist das hier ein Aufnahmegerät und für euch dann auch. Und für mich ist das der Carsten und ich bin der Stefan und die alle sind das, die so wie wir aussehen. Und wenn wir uns überlegen, aha, was bin ich jetzt? Aha, da ist meine Hand und da hat es Haar drauf und Haut und Fingernägel und es hat Ohren drin und da fließt Blut und da hat es Knochen und da hat es irgendwie Gelenkschmiere. Und wenn man dann sich dann weiter überlegt, das alles so, es hat alles Körperteile. Solche, die jetzt sogar wie die Haare, die erwachsen, schneide ich wieder mal ab und ein paar auch und Fingernägel schneide ich. Und trotzdem sage ich, das ist ja meine Hand und das gehört zu mir und es verändert sich, es geht weg. Es wird älter, wenn wir Fotos von uns anschauen, von früher und heute ist es nicht mehr gleich. Und trotzdem, komischerweise sagen wir, und das macht mich auch ein bisschen gewiss, macht ja Sinn. Das ist der Carsten, das ist der Stefan. Aber wenn wir wirklich anschauen, ist es völlig zusammengesetzt. Und auch bei uns ist am Schluss, wenn wir ins Tiefste gehen, ist es einfach irgendwie ein Atomhaufen, der jetzt gerade so eben aussieht wie Stefan. Aber es ist völlig zusammengesetzt. Und in dieser Zusammengesetztheit auch völlig veränderlich. Und trotzdem, und dann ist die Frage, mit was identifiziere ich mich jetzt eigentlich? Mit dem Knochengestell, das hier drunter ist in meinen Beinen? Oder mit dem Ganzen? Aber mit was eigentlich genau? Und es ändert sich ja auch. Was ist überhaupt der Anknüpfungspunkt dafür, dass ich mich mit dem identifiziere? Und darum auch so der verwesende Leichnam, der dann ein bisschen hart ist, wo man uns ein bisschen fremd ist, weil wir das nicht in unserer Umgebung gar nicht so haben. Und dort werden halt in den asiatischen Ländern, je nachdem, werden halt die Leichen irgendwie auf Leichennacken ausgesetzt und Geier fressen sie oder man verbrennt sie oder man verhackt sie noch, damit sie einfacher können gefressen werden. So eine Tätigkeit für junge Mönche, wo sie dann bemerken, aha, es ist zusammengesetzt, es ist vergänglich, was ist das eigentlich da? Ziemlich ein bisschen martialisch. Aber um was es da eigentlich geht, nicht, und da muss man ganz klar sagen, das ist auch ein Missverständnis, es hat sogar zu Buddhas Zeiten gegeben, es hat ganz viele Mönche, oder es hat immer wieder Mönche gegeben, die sich aufgrund von so einer starken Auseinandersetzung mit dem, so sich dann haben am Schluss einfach vor sich selber ekeln, dass sie sich umgebracht haben. Das ist in ein paar Lehrreden beschrieben. Und das geht es nicht, das ist ein Fehler. Es geht nicht darum, sich jetzt von dem anfangen zu ekeln und das auch als nichtig zu betrachten, sondern es geht darum, eigentlich eine gescheite innere Beziehung dazu zu kriegen. Es geht nicht wegen dem, seinen Körper zu missachten und dem nicht mehr das geben, was er braucht. Aber es geht darum, sich nicht um das häufig andere Problem, sich mit dem ganz eng zu identifizieren. Und wenn der alt wird und wenn er nicht mehr so ist, wie er tut und wenn er krank wird und wenn er irgendwann stirbt, sich mit dem einfach zu verkleben. Und mit einem anderen Körper, der uns umgeben, zu verkleben. Weil sie so zusammengesetzt sind sie auf der anderen Seite eben auch wirklich alle vergänglich. Es ist ein permanenter Wandel von diesen Gegenständen und von uns selber um uns herum. Wir sehen es einfach häufig nicht so, weil es relativ langsam geht, häufig. Aber wenn wir ein Foto von uns anschauen vor 50 Jahren, oder wenn wir jünger sind, vor 20 Jahren und jetzt, dann sehen wir einen Unterschied. Wir sind nicht gleich. Und wenn wir ein Bild von dieser Strasse machen und eins anschauen, ich habe ganz alte Fotos von diesem Haus von 1933, wie das hier ausgesehen hat. Es ist zwar sehr viel noch ähnlich, aber vieles ist auch anders. Es sind andere Leute drin, wo die meisten tot sind heute, haben hier gewohnt, sind hier oben, haben die gelebt und im Garten haben sie ihre Feste gefeiert, wie ich auch am Sonntag, und sind alle tot. Aber haben alle hier gelebt. Und haben alle gedacht, ja, da geht es immer weiter. Und ich denke es auch ein Stück. Es ist einfach merken, hier geht es eigentlich darum zu merken, der Körper ist zusammengesetzt und veränderlich. Und es geht darum, nicht das zu geringschätzen, sondern auch zu merken, im Gegenteil, weil es einfach geht, vielleicht sogar besonders gern haben. Oder auch wertschätzen. Aber es vergeht eben das Glasse, das wir gegessen haben, ist am Anfang ein Glasse gesehen, jetzt, wo ist das Glasse? Weg. Und es war ein Glasse gesehen, es ist ziemlich schnell gegangen, ist das verflossen und ist irgendwo in uns hineingewandert, es ist irgendwo uns, es ist ein Teil da irgendwie von meinem Mageninhalt, oder? Und euch auch und dann irgendwie wandert es durch die Blutbahnen und wo ist das Glas? Es ist weg. Und mir hilft es eher sogar zu sagen, wenn ich mir das bewusst ist, ist es vergänglich, nicht, dass ich das nicht verekle, sondern dass ich, solange es da ist, wirklich wertschätze. Weil es gerade so vergänglich ist, ist es so wertvoll. Es ist vorübergehend. Ich habe gehört, jetzt am Wochenende habe ich Gelegenheit, ich habe ja unten so einen wunderschönen Weiher mit jetzt wunderschönen Seerosen drauf. Und das war irrsinnig, mit am Ufer so, also Ufer, am Rand. So groß ist es nicht. Am Rand gesessen bin und meditiert habe. Und dann hat es dort verschiedene Seerosen gehabt. In der Mitte ist schon eine gesehen, die ist schon so well geworden. Die hat schon so braune Ränder gehabt. Vorne dran eine voll erblühte. Nebendran einen Knopf. Und nebendran eine schon ist, wenn die verblüht sind, so habe ich nicht gewusst, wie viel Zeit ich das hier habe. Irgendwann, wenn sie verblüht sind, gehen sie zu und dann saufen sie einfach zurück ins Wasser ab und verschwinden. Genau. Und du hast auf einen Blick, gerade ausschauend, hier auf meinem Schemel sitzend, hast du alle Phasen nebeneinander gesehen. Gleichzeitig. Und das ist nur eine Frage von ein, zwei Tagen, dann geht der Knopf, der dazu ist, geht auf. Und die wunderschön blieb, denken schon, die kann gar nicht kaputt gehen, das ist so wunderbar. Die ist zwei Tage später ist sie weg. Und der Wechsel von diesen Blumen, die da kommen und gehen, wenn man es, kann man da jetzt für mich, ist jetzt gerade das Beispiel, dass ich sage, hey, da habe ich es wirklich ganz nah nebeneinander. Oder am Wochenende haben wir unten im Garten eben so ein Familienfest gehabt, die leben jetzt zum Glück alle noch. Und es sind meine Eltern da gesehen und die Schwester von meinem Vater und die Kinder von meiner Schwestern, die kleiner sind und so weiter, also die Familie. Und da ist mir bewusst worden, so die unterschiedlichen Alter nebeneinander. Irgendwie ist mir bewusst worden, mein Vater ist schon deutlich älter als er schon. Und wenn ich das gemerkt habe, hey, der ist wieder deutlich älter, dann denke ich, du bist eigentlich auch deutlich älter. Und schon mal schauen, oder? Und ich habe ja hier halb erwachsene Söhne oder erwachsene Söhne, die mitsitzen, die sind von und so weiter. Also so wirklich den Blick dafür kriegen, in all dem Körper erleben auch das Thema Vergänglichkeit. Und mit was identifiziere ich mich? Das Thema loslassen, das Thema aber auch wertschätzen. Und ganz wichtig eben nicht in eine Haltung hineinkommen, ja, weil meine Frau ja so oder so eigentlich irgendwann ein verwesender Leichnam ist, muss ich mich jetzt so abwenden von ihr. Und da darf kein Begehren mehr sein. Das wäre nicht die Meinung. Ich kann wirklich wertschätzen, was jetzt da ist. Und solange es da ist, mit dem verbunden sein und auch genießen, Freude daran zu haben an diesem Glas, auch wenn es vergeht. Wer kam jetzt kein von uns auf die Idee, weil das Glas verläuft, genieße ich kein Glas, das vergeht ja, oder? Also, sind wir vielleicht schon traurig, wenn es vorbei ist, aber so wirklich da in dem Spannungsfeld von Kommen und Vergehen, das in der Körperlichkeit beobachten. Und nochmal wirklich zu merken, die Körper, das Körperfeld, die Körperdimension von diesen vier Betrachtungen, die erste Satipatthana, der Körper, ist ein riesiges Feld von Praxismöglichkeiten, das wir permanent um uns herum haben. ist eigentlich eine Ermunterung, das wirklich zu sagen, hey, ich kann das. Ich muss einfach daran denken. Die nächste Folie dann auf der Folie 4, 5, wenn sie kommt, da.
Ich habe die Körper einfach gestellt, und zwar, du hast das Wort Verkleben gesagt. Das finde ich noch schwierig, weil wenn jetzt ein Körper krank wird, also ist man eher dann so, dass man es einfach hinnimmt und damit lebt? Oder durch das Verkleben, das war mir fast dann wieder, ich dachte dann eher, ja, das nüchtern betrachte irgendwie, oder? Aber
ja, es ist nicht, ganz, tönt theoretisch nicht einfach und gut. Also wenn mein Körper, und du hast mit Menschen ja zu tun, die wirklich schwer krank werden, das ist nicht einfach nur eine Bibel, häufig daran sterben. Wenn ich jetzt so eine Krankheit kriege und es gelingt mir nicht, die Krankheit zu sein und damit zu sein, dass der Körper sterben wird, dann werde ich einen sehr schwierigen Tod haben. Also wenn ich an dem kleben bleibe und sage, ich kann den Körper am Schluss nicht loslassen, wo wir alle mal nehmen, wenn ich mit dem verklebt bleibe und sage, ich bin doch das, was ist, wenn der Körper nicht ist? Der darf nicht krank werden, der darf nicht sterben, der darf nicht zerfallen. Wenn ich mich gegen all das wehre, wo, wenn einmal die Diagnose steht und sie ist nicht mehr heilbar, dann fängt das Leiden noch erst recht an. Ich glaube, das kannst du wahrscheinlich als Onkologin bestätigen. Mhm. Also es geht darum, eigentlich den Körper zwar genießen, so das für die Fähigkeiten, die er hat und wertschätzen, aber das, wenn er nicht geht, er kann wirklich loslassen und sagen, es ist so. Das ist damit gemeint, weil wenn mir wirklich bewusst ist, dass der Körper ja einfach wirklich vergeht, der ist einfach jetzt punktuell zusammengesetzt. Und der Körper ist für die Folge, weiss nicht, was er mal alles gesehen. All das, was wir halt gegessen haben, ist das einmal gesehen. Und dann hat sich das einfach in uns halt neu geordnet. Und im Moment sind die Atome und die Kohlenstoffatome, die wir größtenteils drauf bestehen, sind momentan Stefan. Aber wenn ich einmal sterbe und das wird kremiert oder beerdigt, wird es wieder Kohlenstoff irgendwo und wird irgendetwas Neues. Das ist ein Spiel. Und wenn ich dort mich dagegen wie wehre, und das ist nicht ganz schwierig, wenn ich das nicht kann loslassen, dann bin ich eben im Widerstand, dann, wenn es vergeht. Und dass es vergeht, ist eben absolut sicher. Und um das geht es eigentlich. Darum ist auch der Aspekt auch in der Definition, also nein, in dem Care-Vers, der immer wieder kommt, zuerst mal eben im Vers 5, entstehen und vergehen. Oder? Also, dass ich das wirklich immer, er verweilt die Natur des Entstehens im Körper betrachtet und er verweilt die Natur des Vergehens im Körper betrachtet. Und nicht nur betrachten, sondern auch über das Betrachten und das Merken, es ist eigentlich überall so. Es gibt gar nichts, was von dem ausgenommen ist. Indem ich das immer wieder beobachte, in meiner Atmung, in meinem Gehen, wie in eine größere Akzeptanz komme. Weil ich mich einfach wie ein Stück wieder daran gewöhne und es akzeptiere, es ist ja so. Und dann fällt es mir einfacher oder einfacher, alt zu werden und krank zu werden, wenn mir das wirklich gelingt. Das ist die Meinung vom Kleben. Nicht, weil er den Zustand aufrechterhalten, mich gegen Kleben ist gemeint, mich gegen die Vergänglichkeit wehren. Dass es sich verändert. Vergänglichkeit ist, finde ich, sogar eher ein bisschen ein frustrierendes Wort. Es verändert sich einfach. Das ist es. Und die jetzige Form, die vergeht. Die verändert sich auch. Und dort kommen wir, ist das so? Okay. Damit kommen wir so zum Gefühlstönig. Und eben das sind, auch wenn das hier vielleicht steht, auch in deren Übersetzung, steht im Punkt Vers 16 ist das. Es steht dort Gefühle auch, ist oft ein bisschen ein kürzes Wort. Aber im ausführlichen Kommentar von Anna Lyons im Buch sagt dann gerade am Anfang, es geht eben nicht um Gefühle in unserem Sinn, wo wir denken, das ist eine Emotion, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin irgend so etwas, sondern es ist eben eine Gefühlstönung. Es ist eigentlich der Vorläufer von einem Gefühl. Und es ist eigentlich ganz banal, fühle ich mich gerade im Moment angenehm. Oder wenn ich in einen Raum hineingehe, ist mir das jetzt unangenehm oder nicht? Oder wenn ich jemanden sehe, eine erste Reaktion, das ist jetzt angenehm, ich freue mich mit Marco zu sehen. Oder vielleicht auch nicht. Also ist das innerlich angenehm, das Gesicht zu sehen? oder nicht, oder in diesem Raum zu sein, oder das zu essen, das zu schmecken, das zu hören, das zu denken. Und das ist eigentlich ganz schnell, zuerst kommt, ist es angenehm, ist es eben unangenehm oder ist es neutral, kann ich es gar nicht so sagen. Und die Unterscheidung, die er jetzt hier macht, und wenn ich auch versuche, ein bisschen umzuschreiben, es heisst, in der Lehre ein weltliches oder ein überweltliches, das ist jetzt ein bisschen ein schräges Wort, ich versuche das zu sagen, er sagt das sowohl beim Angenehmen, beim Unangenehmen und beim Neutralen. Heißt immer in diesem Vers, in dem Vers 16 eben, es heißt ein weltliches angenehmes Gefühl und ein nicht weltliches. Wenn man das jetzt versucht zu unterscheiden, zuerst mal die Unterscheidung in angenehm, unangenehm und neutral, ich glaube, das können wir uns eben nachvollziehen. Neutral ist eigentlich, es ist eigentlich, kann ich sagen, es ist angenehm und ich kann nicht sagen, es ist unangenehm. Irgendwie kann ich es nicht einordnen, es ist halt irgendwo dazwischen. Das wäre so das Neutrale. Und da kann ich jetzt unterscheiden, eigentlich, woher, und das ist schon ein bisschen analytisch, woher kommt das Angenehme jetzt? Vielleicht bei dem Klasse Essen, ich bin an diesem Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ich habe noch Durst gehabt. Darum habe ich auch gefragt, vielleicht kommt eine neue Sinneswahrnehmung. Oder? Also, es ist so, das Klasse Essen ist sehr angenehm. Unmittelbar, das ist für mich eine Kindheitserinnerung, ist jetzt in der Jubiläum 1975, oder? Also, als ich 10 gesehen bin, hat die Klasse, sind die produziert, ist für mich eine klare Kindheitserinnerung. Es ist immer noch das gleiche Päckchen zum Glück, oder? Das Bärli und so weiter. Darum finde ich das auch so, ich denke, das ist eigentlich noch gut. Dass ihr alle habt das wahrscheinlich so ganz lange in eurem Leben, die Klasse geschlecht. In Deutschland nicht, nein, du nicht. Aber bei uns ist das wirklich, das ist Kind, also für mich ist das Kindheitserinnerung.
Andere.
Andere, ja.
Das
okay. Also für die, die in der Schweiz aufgewachsen sind, ist das und um ein Eingroben leben, und das ist fast nicht zu vermeiden, ist das Kindheitserinnerung. Also ist das, allein nicht das Sehen, und kann erst noch das kriegen, was ich will, nämlich eine Schokoklasse, ist angenehm. Ja, also unmittelbar angenehm. Nachdem ich es gegessen habe, ist das angenehme Gefühl weg und es wird eigentlich tendenziell unangenehm, weil ich wird durstig. Durstig sein kann für eine Weile lang angenehm sein, je nachdem, aber wenn ich dann wieder durstig bin, ist es tendenziell unangenehm, würde ich sagen. Das geht wahrscheinlich allen so. Und das wäre jetzt eben ein eher ein verstrickendes oder ein weltliches angenehmes Gefühl. Weil es eben von materiellen Bedingungen abhängig ist und von Gott. Das ist fast mit allen Konsumgütern, die wir haben, ist zwar sehr angenehm, das zu haben, aber selbst wenn ich in einem sehr angenehmen, weichen Bett liege und ich muss lang drin liegen, wird es irgendwann unangenehm. Weil dann irgendwie habe ich doch den Rücken weh oder auch in diesem Sessel, wenn du jetzt langsam sitzt, irgendwann wirst du deine Haltung ändern, weil es unangenehm wird, oder? Wirst Beine anders machen und so weiter. Das war gemeint mit Verstricken. Verstricken deshalb, weil ich eigentlich immer wieder in etwas Neues muss kommen, um den angenehmen Zustand aufrechterhalten. Er verändert sich eben auch. Das wäre das Weltliche in der Lehre, oder wenn ich jetzt gesagt mit Verstricken. Das verstrickt mich immer wieder in neue Aktivität. Das angenehme Gefühl wäre jetzt eher im Zusammenhang mit der Praxis. Wenn ich wirklich merke, wie mir zum Beispiel Sitzen oder Präsenz sein gut tut, dann ist das eigentlich nicht aufgrund, nachdem kommt etwas anderes Unangenehmes. Sondern das ist per se und anhaltend eine innere Gelassenheit. Die ist, wird zwar vielleicht wieder weggehen, weil ich mich über etwas aufrege. Das ist aber etwas anderes. Aber das innere Gelassenheit führt nicht dazu, dass sich ein anderes Bedürfnis auf dem aufbaut. Das bleibt. Und darum ist eigentlich darum in dieser Praxis, die ja im Endeffekt sollte zu einer Erleuchtung oder Befreiung führen, dass da folgt kein weiteres Bedürfnis drauf. Das ist in sich selbst genügsam. Und darum ist es, wie es so genannt, überwältigend. Es ist ein bisschen ein sperriger Ausdruck, aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen gemerkt, und ich kann selber euch erzählen, was ich jetzt unter dem verstand. Das eine ist einfach, ist in sich vergänglich und darum, und das andere hat ganz viel mit der Praxis zu tun. Und ich kann jetzt merken, die Freude, die ich hier habe, ist das etwas sehr Abhängiges. Das ist zwar trotzdem schön, die Freude zu haben, Aber ich kann mich dann fragen, wie weit lohnt es sich für so etwas überhaupt, etwas zu investieren, viel Zeit? Ist nicht gescheiter, ich tue Zeit investieren in etwas, das eigentlich stabiler in Anführungs- Schlusszeichen ist, wo nicht von Gott und durch ein anderes Bedürfnis abgelöst wird. Das ist damit gemeint. Und sicher mal überlegen, was ich hier erlebe, und ist das wirklich angenehm? Ist das wirklich pure Freude oder ist es eine Freude, die wieder von Gott, nämlich wenn mir die schöne Vase kaputt geht oder irgendwie das tolle Essen und sie ist weg, ist es eben auch weg. Hingegen, wenn ich eine Art von innerer Gelassenheit, von innerer Sichtweise gefunden habe, dann ist die relativ, dann ist die stabil. Die bleibt. Das ist hier damit gemeint. Ganz wichtig hier in diesem Aspekt ist vielleicht einfach sich auch bewusst sein, es geht eigentlich darum, herauszufinden, was, auch wenn jetzt Freude nicht eigentlich eine Gefühlstönung ist, dann kommt eher unter Geistesregung dann Freude. Aber empfinde ich bei dem, was ich hier mache in meiner Praxis, tut man sich wirklich zu immer eigentlich wohl? Oder bin ich auf eine Art und Weise mich am Selbst kann stehen? Dann bin ich irgendwie innerlich falsch unterwegs. Also das, was ich hier mache, in meiner Achtsam Gewahrseinspraxis muss mir innerlich wirklich wie gut tun. Es muss mir eigentlich wohl dabei sein. Wenn ich mich unwohl fühle, wenn ich mich ansetze aufs Küssen, dann irgendwie bin ich nicht richtig unterwegs. Oder wenn ich, dann muss ich mir überlegen, mit welcher inneren Haltung bin ich wirklich an dieser Praxis. Also das Wohlsein, das wäre jetzt das Überweltliche, ist ein wichtiger Aspekt, bin ich überhaupt in der Praxis richtig unterwegs. Das wird dann auch unter der Damas dann weiter vertieft im hinteren Teil dann von der Lehre. Das vielleicht zu den Gefühlstönungen. Und die Gefühlstönungen sind, wegen dem, warum sind die ja ganz wichtig? Weil auf diesen Gefühlstönungen kommt praktisch das Nächste. Auch wenn ihr euch noch einmal erinnern mögt, im bedingten Entstehen ist Körper und Geist, das ist das Ruderbötli gesehen. Dann ist das Haus mit den Fenstern und Türen. Dann sieht das Innensorgan, dann ist der Kontakt gekommen, ich nehme etwas wahr und dann sind die Gefühlstönungen gekommen, Ledena. Und aufgrund von diesen Gefühlstönungen kommt ein geistiger Prozess, benennen, einordnen, urteilen, verbinden und so weiter. Und aufgrund von dem dann kommen dann Emotionen und es kommen Handlungen und so weiter. Das ist ein bedingtes Stadium. Und die sind eben so wichtig, das zu merken, weil sie sind so Vorläufer von späterem Handeln. Wir tun häufig, wenn wir etwas angenehm finden, eine Situation als angenehm, noch hat das extrem stark rationalisieren. Darum ist es gut. Und tun das dann sehr gescheit argumentieren, warum das, wie es jetzt gerade ist, gut ist. Weil wir tun die Gefühlstönung wie schützen. Oder uns, man sieht das immer, warum muss jetzt das Pult da stehen? Warum muss der Prozess so laufen? Wir fühlen uns gerade wohl drin und darum versuchen wir zu argumentieren, warum es so sein muss, wie es jetzt sein muss, weil es tut uns eben wohl. Also wir können eigentlich, wenn wir das etwas erhalten oder stärken, wenn wir es als unangenehm empfinden, wenn wir gross argumentieren, möglichst gescheit, warum das weg muss. Also was wir noch später damit machen, beruht auf diesen Gefühlstönungen. Und darum ist es ganz wichtig, sich wieder zu fragen, wie geht es mir eigentlich gerade? Ist es eigentlich angenehm oder ist es unangenehm? Und wenn es unangenehm ist, was wird jetzt vielleicht aus dem heraus passieren? In meinem Handeln, in meinem Denken. Und wenn es angenehm ist, auch. Es ist so ein Frühindikator für späteres Handeln. Darum sind die Gefühlstönungen genau zu beobachten wichtig. Und sie sind gar nicht so schwierig zu beobachten, weil jeder kann sagen, fühle ich mich jetzt gerade angenehm oder fühle ich mich gerade unangenehm oder neutral. Und beim Neutralen ist einfach, vielleicht schaue ich zu wenig genau an. Und beim Neutralen ist die Gefahr nicht in einem Begehren oder in einem Ablehnungskurs, sondern in einer Dumpfheit. Ich mache immer den Schirm zu und bin gar nicht richtig präsent. Darum ist auch neutral gut zu erkennen. Ich zoome praktisch weg. Wenn mir meine Partnerin etwas erzählt und sie ist neutral, ich reg mich weder auf, dann irgendwie denke ich an irgendetwas anderes, an was ich morgen muss machen. Dann bin ich nicht mehr präsent, dann zoome die Aufmerksamkeit weg. Das ist die Gefahr beim Neutralen, dazwischen, beim weder noch. Das wären die Gefühlstönungen. Und wenn wir dann noch weitergehen, gibt es zu dem so eine Frage, ist das so einigermaßen verständlich geworden, was damit gemeint sind?
Also ich habe vorher so überlegt, ist das positiv und negativ oder neutral, also sich wohlfühlen oder schlecht fühlen. Es gibt ja auch so diese Situation, wo man dann so sagt, das Neutrale ist eigentlich das Optimale, weil man da nicht so sehr abdriftet in eine bestimmte Gefühlsregung. Das ist aber nicht das gemeint, oder?
Ja, ich denke, das Neutrale, das ist auch wieder, wie ich denke, ja, wenn du so Buddhist bist und so, dann bist du auf dem Weg neutral, da gibt es weder Up noch Downs, ja. Oder und so. Neutral im Sinne von Gelassenheit wäre es natürlich so, aber das heisst eigentlich mehr dabei, ich darf mich wirklich auch an etwas als sehr angenehm empfinden. Das Problem ist, ob ich damit anhaften tue. Ich darf mich an einem guten Essen freuen, an einem schönen Anblick, an etwas Angenehmes. Die Frage ist, hafte. Das ist das Problem. Das Genießen selber ist nicht das Problem. Das ist ein häufiges Missverständnis. Oder? Und dann wird es so ein bisschen gierisch und einfach eklig. Oder? So die, die dann so einen sauren Stein durch die Gegend ziehen, kann man ja im Christlichen beobachten, ja, du darfst nicht genießen, das ist dann Sinnesbegehren. Und klar ist die Gefahr groß, wenn es angenehm ist, dass ich es haben will und behalten will. Dort ist das Problem. Das ist nicht das Problem, das können wirklich wertschätzen zu genießen. Das ist mein. Darum ist auch nicht einfach per se, ich darf jetzt nie etwas angenehm empfinden oder unangenehm. Ich darf mich nicht drinnen verbohren und mich drinnen verwickeln. Das ist das Problem. Darum kann man nicht einfach sagen, neutral ist besser. Neutral hat eben auch wieder Gefahr, dass ich einfach wegdämmere. Es interessiert mich gar nicht. Es regt mich nicht an. Es ist langweilig. Also auch überall dort, wo ich sage, ist man eigentlich langweilig. Dort kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich häufig gar nicht richtig anschaue. Ich merke gar nicht den Unterschied. Ich bin zu wenig fein im Spüren, weil etwas, was wirklich neutral ist, würde ich mal behaupten, ist relativ häufig selten. Ist relativ selten. Wenn man wirklich genau anschaut, ist es einfach ganz ein bisschen ein Mühe unangenehm. Oder ein Mühe angenehm. Aber wirklich null. Das ist eher selten. Also kann ich mal davon ausgehen, wenn ich es neutral erlebe, bin ich eher nicht ganz präsent. Und es ist auch nicht das, was wir anstreben. Das Anstreben ist, sich nicht verwickeln drin. Das ist eigentlich der Punkt. Damit kommen wir zum Geist. Da hat es auch wieder relativ viele Punkte. Ich tue die einfach mal alle anklicken. Hier haben sie auch bei euch. Es sind 8 so Elemente. Und wenn ich das jetzt so lese, dann hat es ein paar, die ich wirklich finde, ja, die sagen mir etwas, andere finde ich auch gut. Und es gibt viele Punkte, die mir auch zum Beispiel jetzt auf dieser Liste fehlen. Es ist sicher nicht die Ambition, dass es irgendwie abschließend ist. Es geht dann darum, ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was könnte das alles sein. Also die ersten 2 Punkte, also 1-4, das ist eigentlich in dem Vers 18 inne. Ist das voller Begierde oder Zornig? Einer kann man sagen, das ist, ich bin voll Begehren, ich möchte etwas. Oder ich bin zornig, weil ich lerne es ab, geht mir auf den Geist. Also das ist nicht das. Und da kann ich, das ist nicht eine wichtige Unterscheidung, die wieder eigentlich eine weitere Folge ist von dem Angenehm. Wenn ich etwas eben als angenehm erlebe, als Geistestönung, wird dazu führen, dass ich das haben will. Oder dass ich nicht möchte, dass es vergeht. Oder ich möchte möglichst mehr von dem haben und möglichst lang. Also führt das eher zu einer Begehren. Vielleicht auch zu Neid und Eifersucht, wenn ich es nicht habe. Das wären dann solche im Vergleich mit anderen. Das kommt also aus der Gefühlstönung angenehm, folgen tendenziell so Begehren-Sachen raus. Oder Neid, Eifersucht. Wenn ich etwas ablehne, und ich habe es trotzdem, es wird mir zugemutet, dann wird die Zürnung und dann geht man wirklich auf den Geist. Wie kann man mir nur mehr jetzt, redet auch mir an und ich möchte meine Ruhe haben, dann geht man einfach auf den Sack. Oder? Also, das wäre so die Ablehnungsschiene, das Unangenehme geht dann in die Richtung. Ein weiteres Element in meinem Geist ist, bin ich im Gedankenmühle, merke ich, mein Geist ist relativ innerlich sortiert und klar. Oder bin ich gefangen in irgendwelchen Szenariendenken, in Angst und Sorgen und das ist eine völlig, ich verstricke mich ins eine oder andere. Das merke ich, ist mein Geist jetzt wirklich irgendwie klar? Oder ist da eine grosse Autonomie auch drin und das zieht mich einfach vom einen ins andere, das Papancha. Also bin ich verstrickt und getrieben oder bin ich innerlich frei und gelassen? Das ist jetzt nicht so eine Emotion, das ist mehr eine Art Zustandsbeschreibung. Wenn ich mir starke Emotionen habe, wie eben Neid, Eifersucht oder Hass, dann ist das häufig eben ein Projekt von, es ist mir verstrickt und getrieben. Das ist mehr eine allgemeine Beschreibung. Wie ist eigentlich mein Geisteszustand, so innerlich? 7 und 8 ist auch, ist mein Geist eng und weit? Ist er zerstreut oder gesammelt? Ist er abgelenkt und präsent? Also es sind alles so Elemente, mehr allgemeine Qualitäten. Was ist eigentlich so mein innerer Zustand in meinem Geist, in meinen Gedanken, in meinem Denken, in meinen Emotionen? Wie sind die miteinander? Er redet doch gar nicht so eigentlich außer Bezornung und Begehren von wirklichen Emotionen. Es sind mehr so Zustände vom Geist. Was er dann da auch sagt, noch lustig, eher überraschend, bin ich mir meine Fähigkeiten wirklich bewusst auf dem Pfad, überschätze ich mich selber, denke ich, bin jetzt dort 18 in 7 sich und mache vielleicht Übungen, die gar nicht adäquat sind zu mir. Auch gescheiter, ich würde wieder Datenmeditation machen oder auf der Körperbetrachtung und ich denke, ich muss jetzt irgendetwas anderes machen. Also wirklich bin ich richtig unterwegs. Und wenn ich die Kernfrage am Schluss ist, mein Geist ist innerlich gefangen und eben gut wieder so ein bisschen das getrieben und verstrickt oder ist er innerlich frei? Wir können jetzt nicht noch ganz viele andere Punkte eben dazu sagen. Und das wäre für eine Anregung an euch, sich eigene Fragen zu stellen. Ich habe einfach versucht, die 8 Elemente, die da innen stehen, immer mit Plus und Minus versuchen, so in Fragen zu übersetzen. Vielleicht fallen euch auch bessere Wörter ein. Das ist gut möglich, wenn ihr vorhin noch sagt. Es gibt noch viel, viel mehr, wo man sich doch vorstellen kann. Zum Beispiel vergleiche ich mich gerade mit etwas. Oder mit jemandem. Das ist eine häufige Ursache von Leiden. Oh, der kann das besser. Oh, der ist schöner. Oh, der ist reicher. Oh, der hat das und das. Und wenn ich nicht.
Wenn ich nur das und das
hätte. Wenn ich nur das und das hätte, dann wäre es super. Oder? Also das Vergleichen mit Menschen und Situationen fehlt dort zum Beispiel jetzt. Ich kann öfter sagen, wenn ich mich vergleiche und ich merke, oh, das hätte ich gern, dann wird mich mein Geist eher an. Dann bin ich dann verstrickt und getrieben in Aktivität. Das muss ich auch haben. Jetzt muss ich dem schauen, dass ich es möglichst schnell kriege. Oder dass es der zumindest nicht mehr hat, dann ist es auch wieder gut. Weil dann, oder? Auch die andere Variante. Also versuche, und darum kommt er da vielleicht auch eher mit allgemeinen Kriterien, die eigentlich den anderen Emotionen wie zugrunde legen. Ich merke eigentlich, das ist eigentlich das, was problematisch macht im Geist. Wut ist nicht per se ein Problem. Es ist auch die Frage, macht sie mich eng? Treibt sie mich? Macht sie meinen Geist verstrickt? Oder ist es sogar eine Wut, die wirklich sogar positiv ist, im Sinne, ich reisse jetzt etwas an, was wirklich nötig ist. Und es gibt mir Energie. Also dort können wir uns wirklich überlegen, okay, jetzt mein Geist, gibt uns wieder ein bisschen Ideen. Wie sind wir jetzt hier eigentlich genau unterwegs? Was passiert in mir? Und was könnte ich mir selber noch für Fragen dazu anstellen, die für mich auch ganz spezifisch passend sind. Und wenn wir jetzt das einmal so eine Zwischenfazit machen, dann habe ich jetzt einfach mal übereinander kopiert. Das wären jetzt all die Fragen, die wir hatten, und wir merken hier jetzt die 3 Dimensionen auf dieser Folie 7. Wenn ich jetzt nur schon all die Fragen, die ja lange nicht abschließend sind, immer wieder unterschiedlich präsent habe, dann merke ich, die Felder, das wird immer ein engeres Netz eigentlich von Quasi, oder? Das möchte ich mit dem sagen. Da merken wir, da gibt es schon noch Lücken dazwischen, aber ich merke, dass immer mehr fühlt sich durch all die Bereiche durch, meine Körperlichkeit, meine Gefühlswelt, meine geistige Welt, legt sich wie ein Netz von Quasi. Und um das geht es eigentlich hier, dass ich merke, okay, über die 3 Dimensionen kann ich eine Quasi in meinen Alltag hineinbringen, wo, wenn ich nur auf ein Element, nur zum Beispiel sage, ja, jetzt schaue ich, ich muss halt immer möglichst hier im Moment sein und mich irgendwie spüren. Ja, das ist ein Element davon. Aber da, ohne dass wir jetzt auf die Damas gegangen wären, wir sind jetzt nur mal in den ersten 3, merken wir, da gibt es ganz viele mögliche Unterfragen, die ja lange nicht abschließend sind. Es gibt auch einfach Ideen. Und das wäre eigentlich so das, um was es hier geht, dass wir merken, okay, ich kann eigentlich in meinem Alltag über Praxis in diesen 3 Dimensionen quasi in meinen Alltag hineintragen und probieren, die Frage, bin ich gewahr, immer häufiger können mit Ja zu beantworten, weil ich sie wirklich in alle Dimensionen von meinem Alltag eigentlich hineintrage. Das war eigentlich die Idee von dem und das soll auch das Bild ausdrücken. Und all das, was wir hier jetzt ja gehört haben, da steht zwar schon am Anfang von der Lehre, der Mönch setzt sich irgendwann unter einen Baum oder eine einsame Hütte, aber die Körpertätigkeiten, die Körper quasi, das kann ich auch irgendwo machen. Ich kann es nicht machen, wenn ich ruhig ane sitze, aber viele von denen kann ich noch viel besser machen, wenn ich im Alltag bin, weil dann bewege ich mich und dann mache ich auch etwas, dann bin ich aktiv. Und um das ging es, die das reinzutragen. Wenn wir jetzt zurückschauen, haben wir jetzt uns damit befasst, bin ich gewahr, was hat das alles für Facetten haben in diesen drei Dimensionen. Und können eben sagen, wenn wir gewahr sind, dann können wir Sachen erkennen. Und um das, was man hier kann erkennen, wie es ist, um das geht es eigentlich dann in den Damas hinterhinten in der Lehrrede. Und zum Teil dann auch hier innen. Was ist heilsam und was ist unheilsam? Das ist dann in der weiteren Schritt in dieser Lehrrede, kommt das dann unter anderem zu Spruch. Zum Beispiel der Vers 20, wo es um Hindernis geht, innere Hindernis, geht es eigentlich um die Frage, was ist unheilsam innerlich? Und was kann man dafür tun, dass sich das Unheilsame auflöst? Also im weiteren Verlauf der Lehrrede und in der Damas geht es eigentlich um diese Punkte hier. Und darum ist jetzt für uns so wichtig, nochmal sich bewusst zu werden, dass die anderen drei Dimensionen, Körperlichkeit, Gefühlstönung und Geist, lesen wieder ein bisschen Eintrittstor. Es ist nicht, dass es zwingend eins aufs andere folgt, aber wir brauchen ein gewisses Maß, um dann das, was dahinter beschrieben steht, zu verstehen. Sonst sehen wir es gar nicht, wenn wir nicht ein gewisses Quasi haben. Wir brauchen ein gewisses Quasi, um das, was hier beschrieben wird, in den anderen Teil, um wieder das ein Stück wieder selber zu erleben. Und damit dann auch können sagen, doch, es ist einiges so, er hat noch recht. Darum haben wir jetzt in den ersten, oder im zweiten und dritten oben, heute, gestern und heute, also letztes Mal und heute, und speziell mal mit diesen drei Teilen hier beschäftigt. Das nochmal, um es ins Gesamte hineinzustellen und zu sagen, okay, wir brauchen so ein gewisses Quasi, das relativ vernetzt ist in verschiedensten Bereichen, um uns dann mit anderen Inhalten, und wo es eher um Zusammenhang geht, um das können besser zu erleben und damit nicht auch, dann, weil wir es erleben, auch können besser verstehen. Es ist nicht nur ein intellektuelles Verständnis, wo ich es losliess, sondern ich habe die Fähigkeit oder langsam die Fähigkeit, das auch selber zu sehen. Darum ist es quasi so entscheidend wichtig. Als erster Punkt. Und darum kommt es auch hier als erste Frage, bin ich gewahr. Damit bin ich am Ende meiner Ausführung. Dafür gibt es jetzt noch eine Frage zu dem, was ich jetzt gesagt habe. Noch Fragen. Ja. Damit habe ich auch ein bisschen Ausblick gemacht, was wir im August und so im September und so weiter, dann, wie es dann weitergeht. Und dann eben, bis Ende Jahr werden wir dann nicht fertig, auch dann im Jahr drauf, in dem Raster drin geht es dann weiter und vertiefen ein oder andere.
Das würde ja dann zum Beispiel heißen, wenn man jetzt eine Tätigkeit hat und hat das eine, also zum Beispiel arbeitet man irgendwas und dann kommt ein Telefon und dann während dem Telefon kommt einer rein und will noch was. Also so dieses, wenn man nichts zu Ende machen kann oder irgendwo nicht, dann müsste ich im Prinzip schauen, wie man heilsame Bedingungen schafft.
Ja, also einerseits, ja, da kannst du ändern, das kannst du sagen, ich versuche in dem, was sich da verändert, ganz präsent zu sein. Oder zuerst wieder mal kein Widerstand, ich will nicht permanent gestört werden, ich will meine Arbeit eben fertig machen. Da wäre ich ein Widerstand da. Du das würdest als unangenehm erleben, wenn das, du bist in einem Gespräch oder bist noch einer Notiz fertig geschrieben und schallt das Telefon und steht schon wieder rein in die Tür. Du wirst ziemlich klar als unangenehm erleben. Und in diesem unangenehmen Erlebenden wirst du vermutlich dann irgendwie aversiv darauf reagieren. Und wenn du dann anschnauzt oder irgendwie dann Telefon kurz angebunden bist oder was ich. Das ist eine Möglichkeit, also dass du dich eben in eine Art unheilsames Handeln verstrickst. Oder, und das wenn ich erkenne das tut mir nicht gut, und ich versuche jetzt wirklich zu überlegen, was alles muss ich machen, um das zu ändern, das wäre dann richtig heilsam. Ja. Das ist okay. Was muss ich jetzt ändern, so wie ich es kann ändern? Manchmal kann ich es einfach auch nicht. Oder häufig kannst du es einfach nicht. Ja. Ist einfach. Und dort, wo du es eben nicht kannst ändern, geht es dann darum, kann ich mit dem einfach auch sein. Also wirklich so, was kann ich ändern und was nicht. Und das, was ich ändern kann, soll man auch ändern. Es geht nicht einfach darum, hier der grosse Dulder zu werden. Oder? Aber nicht schnell sich auch das, was ich nicht ändern kann, durch Aversion erst wirklich schwierig werden lassen oder unheilsam oder zum Leiden werden lassen. Ja. Sonst noch Fragen? Gut, dann vielleicht machen wir noch eine, so 5-6 Minuten ein bisschen einfach stilles Sitzen. Und dann würde ich mich jetzt schon herzlich für euer Kommen bedanken heute, dass wir hier an diesem heißen Sommer oben herangekommen sind. Das wird unter dem Kapitel laufen unermüdlich. Einfach, also da haben wir schon einmal sagen, oder? Das schon einmal, kannst du mal ein Höckli machen für heute.
Ja, super.
Das ist einmal ganz am Anfang richtig eingestiegen und weiter geht es dann eben im August, ich glaube es ist der 13. Also nicht mehr präsent, im August wieder ein Donnerstag. Da werden wir uns mit einem von den ersten Damas auseinandersetzen, ich weiß noch nicht welches, überlegt man dann im Sommer. Und dann geht es dann einfach so weiter.